Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Crohn, Colitis und Co., der DCCV-Podcast. Einem Format der DCCV und heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Für neue ZuhörerInnen eine kurze Erklärung, wer ist die DCCV überhaupt? Die DCCV steht für die Deutsche Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung und ist ein Selbsthilfeverband mit mehr als 22.000 Mitgliedern. Gemeinsam und als Selbstbetroffene unterstützen wir Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, kurz CED genannt. Mein Name ist Sissy und ich bin Selbstbetroffene, da ich seit meiner Kindheit an Morbus Crohn erkrankt bin. Im Team des Landesverbands Berlin-Brandenburg, der DCCV, engagiere ich mich jetzt schon seit knapp 2 Jahren, unter anderem mit meiner Stimme für den Podcast und lerne dadurch einfach so wahnsinnig viel auch über die Erkrankung und den Umgang damit im Alltag. Mit dem Podcast verfolgen wir das Ziel, gemeinsam mit Experten und Expertinnen im Interview euch ZuhörerInnen ganz einfach und unkompliziert mit relevanten, aber vor allem auch wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu versorgen. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Familienplanung mit einer CED. Dabei werden wir über Fruchtbarkeit, Medikation und vieles weiteres sprechen und dabei auch die Perspektive der Männer und Väter mit einer CED berücksichtigen. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Dr. Sonnenberg, und danke, dass Sie sich hier und heute die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, als Podcast-Junkie diesmal auch auf dieser Seite dabei sein zu können.
Ja, sehr gut. Ja, Frau Dr. Sonnenberg, Sie sind Oberärztin der Charité Berlin an der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie am Campus Benjamin Franklin in Steglitz. Langer Name. Zudem haben Sie 2019 das Ludwig-Demling-Forschungsstipendium der DCCV für den Aufbau eines deutschen Schwangerschaftsregisters, kurz PREC-CED genannt, von uns erhalten. Sie sind damit, finde ich, eindeutig die perfekte Interviewpartnerin für dieses heutige Thema und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar in der Hochschulambulanz. Behandeln Sie sicherlich auch CED-Betroffene in einem Alter, in dem Familienplanung relevant wird. Welche Rolle spielt das Thema Kinderwunsch bei der Behandlung einer CED?
Das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, das Thema Kinderwunsch, gerade weil die Patienten häufig so jung sind bei der Erstdiagnose und genau in dem Alter, wo man eben über Familiengründung im Verlauf auch nachdenkt. Die Erfahrung zeigt, dass die Patienten von alleine das Thema eher zögerlich ansprechen und dass es eher für uns auf der Behandlerseite ist, häufig da ein bisschen nachzubohren und das aktiv herauszufordern, diese Diskussion. Aber ich freue mich immer und mache das eigentlich auch mit meinen Patienten immer relativ schnell, wenn ich die kennengelernt habe oder eine Therapieumstellung plane oder dergleichen.
Die CED wird ja bei vielen betroffenen Frauen wie Männer im jungen Alter, in der Regel mit Anfang 20, diagnostiziert. Welche Auswirkungen kann eine CED auf die Fertilität, also die Fruchtbarkeit und die Schwangerschaft haben?
Also das Erste und Wichtigste, was man eigentlich mit auf den Weg geben muss, ist, dass Patienten, die eine ruhende Erkrankung haben und die gut eingestellt sind, genauso fruchtbar sind, als wenn sie die Erkrankung nicht hätten. Und dass sie genauso Chancen haben, Kinder zu kriegen wie alle anderen, in Anführungsstrichen auch. Ganz wichtig ist natürlich zu wissen, dass wenn die Erkrankung hochaktiv ist und wenn man gerade einen Schub hatte, dass das vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, eine Schwangerschaft zu planen. Zum einen, weil eben die Fruchtbarkeit ein bisschen niedriger ist dann und weil es eben auch auf den Schwangerschaftsverlauf und das Outcome für die Kinder eine Rolle spielt. Und das andere, was die Fruchtbarkeit einschränken kann, ist, wenn Patienten sehr, sehr viele Operationen im kleinen Becken sozusagen hatte und man da schon viel operiert hat, dass es da sein kann, dass die Fruchtbarkeit ein bisschen eingeschränkt ist und dass vielleicht man da mit Kinderwunschbehandlungen nachhelfen muss im Verlauf. Aber das betrifft sicher nicht alle, ist aber was gerade bei operativen Therapien mit besprochen werden sollte.
Sie hatten gerade gesagt, die Fruchtbarkeit oder die Schwangerschaft an sich hemmt denn auch die Diagnose CED bei Männern eventuell die Fruchtbarkeit?
Nein, eigentlich nicht. In dem Fall ist auch die die operative Therapie wieder das, was man in den Vordergrund stellen muss. Also auch bei den Männern, Operationen im kleinen Becken können, wie also Kolektomien und Pouchanlagen können eine Rolle spielen, aber an sich sonst die Diagnose selber hat kaum Einfluss auf die Fertilität beim Mann.
Okay. Ja, es tut auf jeden Fall erstmal gut zu hören, dass es da grundsätzlich keine generelle Einschränkung gibt. Gibt es denn Medikamente oder allgemein medikamentöse Therapien? Vieles wird ja auch in Kombination verabreicht, bei einer CED, die einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit oder die Schwangerschaft haben kann.
Also prinzipiell ist es so, dass die meisten der Medikamente, die wir geben, inzwischen auch empfohlen wird, in einer Schwangerschaft zum Beispiel weiterlaufen zu lassen, weil wir einfach wissen, dass die ruhende Erkrankung für das Kind und die Mutter das Wichtigere ist, als dass vielleicht das Kind auch ein bisschen was von den Medikamenten abkriegt sozusagen, sodass das was ist, was man frühzeitig diskutieren muss, gerade um Ängste zu nehmen. Und nicht, dass es nicht passiert, dass die Patientinnen aus Sorge ihre Medikamente einfach absetzen, ohne dass das besprochen wurde. Gerade weil da häufig in der Diskussion auch mit den Gynäkologen so Unsicherheiten auftreten können. Und da ist es wichtig, dass immer direkt mit dem Gastroenterologen gesprochen wird. Und es gibt einige wenige Medikamente, die man auch bei Kinderwunsch schon vorher absetzen sollte. Das sind aber sowohl für die Frau als auch für den Mann eigentlich in der aktuellen Therapie nur 2 Medikamente.
Ja, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, denn wir haben uns natürlich die Frage gestellt, welche Medikamente sollten bzw. müssen auch auf die Gefahr eines erneuten Schubs hin abgesetzt werden, also wenn ein Kinderwunsch besteht.
Was man ganz sicher absetzen muss, ist das MTX, das Methotrexat, was teilweise eingesetzt wird, häufig inzwischen eher quasi additiv obendrauf und gar nicht als einzelne Therapie. Der CED, das ist ein Medikament, was sowohl beim Mann als auch bei der Frau schon bei Kinderwunsch abgesetzt werden sollte. Und dann bei den ganz neuen Therapien, also diesen, die wir Small Molecules nennen, diese JAK-Inhibitoren, das im Moment vor allem das zu nennen, das Tofacitinib, das Xeljanz, was für die Colitis zugelassen ist, da empfiehlt man Frauen, das auch bei Kinderwunsch abzusetzen. Für die Männer gibt es sehr, sehr wenig Daten dazu. Die sehen eigentlich kein Risiko, aber man sollte den Mann zumindest darüber aufklären, dass die Datenlage noch sehr, sehr dünn ist. Aber sonst ist eben das MTX das Wichtigste, was abgesetzt werden muss.
Okay, und gibt es trotzdem, also beispielsweise andere Medikationen, die wir erkennen, Infliximab, Cortison, da irgendwas zu beachten?
Beim Kinderwunsch? Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Alles Weitere muss man dann mit den Patientinnen im Einzelnen besprechen, wann man wie vielleicht doch was reduziert oder wann man eine Pause macht. Gerade in den Kombinationstherapien, wenn zum Beispiel Infliximab gemeinsam mit dem Azathioprin eingesetzt wird, das ist was, wo man dann auch in einer Schwangerschaft nochmal darüber nachdenken sollte, wenn alles super, super stabil ist, ob man dann das Azathioprin vielleicht mal pausiert. Aber sonst kann man fast durchgehend sagen, sollten die Medikamente erstmal unverändert weitergegeben werden.
Okay. Und das MTX war ja das eine, was unter anderem auf jeden Fall abgesetzt werden sollte. Natürlich dann in Absprache mit dem Gastroenterologen.
Genau.
aber inwieweit, also wissen Sie da eine Zahl, wie lange im Voraus?
Genau, also die Empfehlung ist mindestens 3 Monate in dem Fall.
Können aufgrund der CED durchgeführten Eingriffe, Operationen die Fruchtbarkeit oder Schwangerschaft beeinflusst werden? Das hatten Sie ja vorhin schon kurz angesprochen.
Genau, hatte ich schon kurz angesprochen. Das sind eben Operationen, die vor allem im kleinen Becken stattfinden. Da kann das sein, dass es eingeschränkt ist. Und da würde man analog eigentlich zu den Empfehlungen insgesamt sagen, wenn die Frauen die Verhütung quasi abgesetzt haben, versuchen schwanger zu werden und das dann über einen gewissen Zeitraum, 6 bis 12 Monate, eben überhaupt nicht glückt, dass man dann empfiehlt, dass man eine Kinderwunschbehandlung vielleicht in Anspruch nimmt oder dass man zumindest mal mit dem Geburts- oder Gynäkologen sich in Verbindung setzt und mal guckt, ob es da eine Ursache geben kann. Alle anderen Operationen schränken normalerweise die Fruchtbarkeit nicht ein.
Okay, also auch ein Pouch, ein Stoma.
Also. Genau, ein Pouch ist eine Operation, die quasi entsteht durch viele Operationen im kleinen Becken und das wäre genau so ein Beispiel. Also eine Kolektomie mit Zustand nach Pouchanlage, da kann es sowohl beim Mann als auch bei der Frau sein, dass es ein bisschen herabgesetzt ist, die Wahrscheinlichkeit auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Ja, das wäre so ein Moment, wo das sein kann.
Okay, das heißt, also jemand, der einen Pouch hat, dort kann es eingeschränkt möglich sein, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und bei einem Stoma?
Genau. Das Stoma an sich hat keinen Einfluss darauf. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, es gibt ja Momente, wo man einfach sagt, man schaltet jetzt ein Stoma davor oder man hat den Dickdarm entfernt und hat jetzt keinen Pouch angelegt, das sollte die Fruchtbarkeit in den meisten Fällen nicht einschränken.
Okay. Das heißt auch, wenn jemand zwischenzeitlich, es gibt es ja auch mal, dass man im Laufe von Operationen vielleicht zur Schonung und Genesung über einen kürzeren Zeitraum ein Stoma anlegt, das hat dann auch nachhaltig überhaupt gar keine Auswirkungen auf.
Sollte, genau, wenn jetzt keine großen Komplikationen mit nochmal Infektionen und sowas im Bauchraum im Rahmen von Operationen davor war, das kann dazu führen, aber das reine Anlegen des Stomas sollte keinen Einfluss haben.
Das sind doch wahnsinnig motivierende Informationen. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz auf das Schwangerschaftsregister von Ihnen hinweisen, das PREC-CED. Wollen Sie da vielleicht noch mal kurz ein, zwei Worte zu sagen, was das genau beinhaltet?
Genau, mache ich gerne. Also es ist ein Register, was jetzt endlich nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit Ethik und Datenschutz und dergleichen in diesem Frühjahr starten wird. Und das Ziel von diesem Register ist, dass wir eben versuchen wollen, in Deutschland die schwangeren CED-Patientinnen zu sammeln. Und wir wollen auf der einen Seite eben Schwangerschaftsverläufe damit dokumentieren und wollen eben auch gerade für die neuen Medikamente dokumentieren, wie funktioniert das, wenn das weitergegeben wird in der Schwangerschaft, wie ist das Outcome der Schwangerschaft, und wollen auch nochmal Daten erheben dann im ersten Lebensjahr des Kindes. Also ob da vermehrt Infektionen aufgetreten sind und ob die Kinder quasi in den U-Untersuchungen, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und das ist das eine Ziel quasi, dass wir neue Daten dazu in Deutschland gewinnen, wie die Verläufe sind. Und zum anderen als ganz großes Ziel hat dieses Register auch zu schauen, wie ist die Versorgungsrealität eigentlich in Deutschland, weil wir natürlich hier in so einem Zentrum sehe ich sehr, sehr viele schwangere Patientinnen, die mir zugewiesen werden, auch von anderen Kollegen, wo immer wieder auffällt, dass die allgemeinen Empfehlungen, die wir international haben, doch häufig gar nicht so befolgt werden, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Und einmal zu gucken, wie werden schwangere Patientinnen mit einer CED in Deutschland überhaupt betreut, das abzubilden und dann zu gucken, wie können wir das vielleicht verbessern, damit alle die quasi State-of-the-Art-Versorgung, wie sie sein sollte, auch zukünftig erhalten können.
Ja, wir kommen gleich noch zu einer Frage, wo es natürlich darum geht, wie sprechen sich Ärzte miteinander ab? Ist da der Austausch relevant? Mhm. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Und zwar an den Punkt, dass es einen positiven Verlauf gegeben hat und der Kinderwunsch hat sich erfüllt. Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Geburtsplanung, vaginale oder Kaiserschnittentbindung, bei den unterschiedlichen Ausprägungen einer CED, auch Stoma, Pouch, Fistin, voroperiert, Stuhlinkontinenz, sind jetzt so ein paar Begriffe, die uns, die wir gerne, sag ich mal, konkretisiert hätten.
Ja. Also hier kommen wir auch nochmal zum einen dazu zurück, dass es auf alle Fälle einen engen Austausch zwischen dem behandelnden Gastroenterologen und dem Geburtshelfer geben sollte in dem Fall, weil natürlich der Geburtshelfer derjenige ist, der ganz am Ende über den Geburtsmodus mitentscheidet. Was man wissen sollte und was auch in der Diskussion dann mit dem Geburtshelfer wichtig ist, dass in den allermeisten Fällen eine natürliche vaginale Geburt möglich ist und die CED nicht dagegen spricht. Patientinnen, die ein aktives Fistelleiden perianal haben, also Fisteln quasi im Bereich des Schließmuskels oder vielleicht auch vaginal, bei diesen Patientinnen würde man eher empfehlen, eine natürliche Geburt vielleicht nicht zu machen, einfach weil durch den Druck auf diesen Bereich solche Sachen wie Stuhlinkontinenz verstärkt werden könnten. Und Patientinnen, die einen Pouch im Verlauf schon bekommen haben und den Pouch haben, auch denen würde man eher empfehlen, vielleicht einen primären Kaiserschnitt zu wählen. Bei allen anderen Patienten ist eine natürliche Geburt in den meisten Fällen möglich. Beim Stoma ist es so ein bisschen eine individuelle Entscheidung, weil man sagen muss, da entsteht natürlich unter so einer Geburt auch ein hoher Druck im Bauchraum. Und auch da kann es sein, dass man eher zu einem Kaiserschnitt tendiert, aber das ist definitiv keine hundertprozentige Empfehlung und dann eine individuelle Entscheidung.
Empfiehlt es sich an der Stelle dann beispielsweise in einem Krankenhaus zu entbinden, wo es auch eine ausgeprägte gastroenterologische Abteilung gibt, oder?
Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Was wir empfehlen eher, ist darauf zu achten, dass es eine Kinderstation gibt, wenn man sich ein Krankenhaus auswählt, weil wir schon denken, dass es sinnvoll ist, dass Kinderärzte vor Ort sind, wenn wir von Schwangerschaften ausgehen, die eben nicht dem kompletten 0815 Normalverlauf angehen, einfach als Sicherheit, auch als Sicherheit für die Frau. Ein Gastroenterologe muss nicht unbedingt vor Ort sein. Die meisten Sachen kann man ziemlich gut vorher klären, bevor es dann wirklich zur Geburt kommt. Und das kann dann auch geplant sein in einem Haus, wo kein Gastroenterologe vor Ort ist.
Okay. Also haben Sie aus Ihrer Erfahrung bis jetzt auch noch keinen dramatischen Verlauf, sei es nach der Entbindung oder ähnliches, gehabt, dass es dann bei Ihnen wieder ein akuter CED-Fall wurde?
Durch die Geburt, meinen Sie, dass das quasi die CED aggraviert hat? Nee, das habe ich nicht erlebt. Also klar gibt es Verletzungen im Rahmen der Geburt, aber ob dann die CED das Ausschlaggebende ist, das ist schwer zu sagen. Also alle Frauen, die schon mal ein Kind gekriegt haben, wissen, dass es zu Verletzungen kommen kann, egal ob man eine CED hat oder nicht. Und das kann so
da
oder so
auftreten. Der Gynäkologe.
Ja. Richtig.
Okay, machen wir so ein bisschen chronologisch weiter, sage ich mal. Das Kind ist nun auf der Welt, hoffentlich gesund, gehen wir davon aus. Und da werden ja noch, sage ich mal, einige Themen relevant, die für CED-Betroffene einfach wichtig sind. Beispielsweise Thema Stillen. Ist für viele CED-Betroffene wie alle anderen genauso wichtig und ja, was gilt es da an der Stelle zu beachten, beispielsweise auch im Hinblick auf die CED-Medikation, die ja, was wir jetzt bis jetzt gelernt haben, weitergenommen werden dürfen bis zur Entbindung?
Genau, also ganz prinzipiell ist es so, dass es hier sehr ähnlich ist zum Kinderwunsch schon. Also es gibt wenig Medikamente, wo man sagt, die sind mit dem Stillen auf keinen Fall kompatibel. Das ist wieder das MTX und das sind wieder die Small Molecules. Und das liegt eben daran, bei den Small Molecules, dass die so klein sind, dass die eben auch in größeren Mengen in die Muttermilch übergehen. Bei den Medikamenten wie dem Infliximab, also den Biologika, das sind ja große Moleküle und die können am Ende auch nur in Spuren in der Muttermilch nachgewiesen werden. Und deswegen ist auch hier in den meisten Fällen das Stillen problemlos möglich, solange die Mutter sich auch nach der Geburt in der entsprechenden körperlichen Verfassung befindet. Also wenn die zum Beispiel schon vorher Probleme mit dem Ernährungszustand hatte, kann es eben sein, dass einfach aufgrund dessen das Stillen vielleicht nicht möglich ist. Das hat aber mit der Medikation an sich erstmal nicht so viel zu tun.
Was meinen Sie damit genau? Also eine Mangelernährung beispielsweise?
Ja, genau. Also wenn die Patientinnen wirklich mangelernährt sind und deutlich zu dünn sind, dann ist es eben kann es sein, dass da muss es ja ein großer Energieaufwand auch für den weiblichen Körper, da noch die Milch quasi mitzuproduzieren. Und da kann es sein, dass das vielleicht nicht so funktioniert. Und das ist was, was man, glaube ich, Frauen grundsätzlich mit auf den Weg geben sollte, egal ob sie eine CED haben oder nicht. Stillen ist toll und Stillen ist schön für die Kinder. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen eben nicht klappt, dann sollte man nicht an sich selber anfangen zu zweifeln und sich als schlechte Mutter sehen, weil man das Kind nicht stillen konnte. Ja, klar ist das wünschenswert und da wird viel unterstützt und das finde ich auch gut, aber es ist häufig so, dass die Frauen dann wirklich traurig sind, wenn das gar nicht klappt und das verstehe ich auch, aber sie sollten sich nicht unter Druck sehen, dass das ganz unbedingt hundertprozentig sein muss, weil wir einfach in Deutschland in der guten Verfassung sind, dass wir ohne Probleme hier Milch haben, die den Kindern trotzdem gegeben werden kann und die werden trotzdem gedeihen.
Ja, ja, es ist ja eine Form von, man sieht es ja im Podcast leider nicht, aber so in Anführungszeichen Stress, also es ist eine Belastung, was der Körper da zu stemmen hat und ich meine, ne, Durchfälle wirklich am unteren Drittel, sag ich mal, oder an der unteren Grenze von seinem Idealgewicht zu sein, da ist das dann auf jeden Fall schwierig.
Und mit vielen Durchfällen hat man teilweise einen Flüssigkeitsverlust, den man nicht ausgleichen kann. Den braucht man für Stillen auch. Und da muss man einfach von vornherein den Frauen so ein bisschen diesen Druck nehmen, dass sie nur eine gute Mutter sind, wenn sie stillen, weil der wird leider häufig gesellschaftlich so ein bisschen aufgebaut.
Ja, und die Medikamente tatsächlich, also die sind während des Stillens dann grundlegend soweit erstmal möglich weiterzunehmen.
Genau, das ist erstmal gar kein Problem. Ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen auf, weil Sie das vorhin so angerissen hatten, dass alle Medikamente in der Schwangerschaft bis zur Entbindung quasi ohne Probleme durchgegeben werden können. Das stimmt in vielen Fällen. Die Empfehlung ist bei manchen der Medikamente, dass man die so 6 bis 10 Wochen vor der Entbindung pausieren sollte. Das ist gerade so bei den Medikamenten, die jetzt noch so ein bisschen neuer sind, wie das Vedolizumab und das Ustekinumab, also das Entyvio und das Stelara, sind Medikamente, wo die internationalen Empfehlungen jetzt so sind, dass man die in der Schwangerschaft weitergibt. Aber so 6 bis 10 Wochen vor Entbindung sollte man eine Pause machen. Ähnlich ist es beim Infliximab. Auch da würde man ungefähr da eine Pause machen und dann vielleicht nach der Entbindung weitermachen, einfach weil eben durch die Größe der Moleküle die erst dann in größeren Mengen aufs Kind übergehen. Und davor spielt es eben gar keine Rolle, aber da ist es so, dass je näher wir an die Geburt rankommen, desto größer ist die Menge von Medikament, die aufs Kind geht. In den meisten Fällen ist das auch überhaupt nicht schlimm, auch wenn man das hinterher im kindlichen Blut nachweisen kann. Aber das sind die Empfehlungen, an die wir uns jetzt international halten. Beim Adalimumab, bei dem, was sich viele Patienten selber spritzen ans Anti-TNF, da ist es so, dass inzwischen viele Kollegen gerade international gar keine Pause mehr machen. Also da kann man wirklich so bis 2 bis 4 Wochen vor Entbindungstermin das auch weitergeben.
Ja, es ist natürlich auch die Gefahr, dass dann Antikörper aufgebaut werden können, wenn man ein Medikament absetzt und als CED-Lern bekannt.
Ja.
Never change a running system.
Ja, genau das. Früher hat man bei diesen, weil man noch ein bisschen konservativer war und noch ein bisschen mehr quasi die Kinder schützen wollte, hat man gesagt, die Medikamente sollten so um die 20. Woche rum schon pausiert werden, ja, oder 21., 22. Woche. Das ist auch das, was viele Kollegen auch immer noch so empfehlen. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Zum einen wird eben weniger Medikament aufs Kind übertragen. Auf der anderen Seite muss man sagen, so eine Schwangerschaft hat am Ende eher so 40 Wochen. Das heißt, wenn ich zu früh aufhöre, ist auch die Gefahr, dass die Erkrankung wieder aktiv wird, sehr hoch. Und dann ist man in einem großen Dilemma, weil eine aktive Erkrankung ist, wie eingangs schon gesagt, fürs Kind häufig das größere Risiko, was zum Beispiel Frühgeburtlichkeit angeht oder ein bisschen zu klein auf die Welt zu kommen, als das Medikament das ist. Ja, deswegen ist das Hauptziel eben, einen akuten Schub und eine aktive Erkrankung in einer Schwangerschaft am besten zu vermeiden.
Ja, so ein bisschen ein Balanceakt, der individuell auszuloten ist.
Genau.
Klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ja, und ich meine, Sie hatten es gerade schon angesprochen, es kann auch sein, dass das Kind natürlich eventuell jetzt auch vielleicht etwas beeinträchtigt dadurch sein kann. Wie sieht es denn aus mit der Vererbung der Krankheit? Also ich denke, die Gefahr oder die Gefahr besteht bei allen, entwickelt mein Kind dann auch eine CED. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert?
Genau, also was ganz klar zu sagen ist, ist, die Erkrankung selber wird nicht direkt vererbt. Was vererbt wird, ist quasi die Wahrscheinlichkeit, an dieser Erkrankung im Verlauf seines Lebens zu erkranken. Und auch da ist das Risiko gering. Ich weiß, dass die meisten Menschen wollen gerne Zahlen haben. das ist immer so ein bisschen schwierig, aber wir wissen, bei der Colitis ulcerosa ist das angegeben, das Risiko, dass das Kind das im Verlauf kriegt, so unter 2%. Bei Morbus Crohn ist es ein bisschen höher, da sind es so um die 3%. Wo es signifikant steigen kann, ist, wenn zwei Eltern mit einem Morbus Crohn zum Beispiel ein Kind kriegen. Da ist das Risiko schon höher. Das muss man einfach wissen.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal gehört. Also, da gilt es nicht, die richtigen Partner bei.
Ja, auch das muss man am Ende sagen. Es wäre jetzt kein Hinderungsgrund, ein Kind zu kriegen, aber man muss einfach sich dem Risiko so ein bisschen bewusst sein, wenn man diese Entscheidung dann trifft.
Und wir decken ja auch immer weiter auf oder klären auf, wie der Umgang mit der Erkrankung möglich ist. Und das
genau, und am Ende ist es ja auch so, es wird immer so schön gesagt, es ist eben eine multifaktorielle Erkrankung. Mhm. Ne? Also die Gene spielen eine Rolle, aber wir wissen, dass am Ende die Umwelt wahrscheinlich eine viel, viel größere Rolle spielt. Und dass es wahrscheinlich viel wichtiger ist, dass man zum Beispiel nicht raucht, damit man keinen Morbus Crohn kriegt und die Gene gar nicht so relevant sind am Ende.
Auch wieder ein sehr aufbauender Hinweis. Danke. Ja, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Ich meine, die Gynäkologen und also ne, es kommt ja ein Repertoire an Ärzten zusammen. Wie sollte nach Ihrer Einschätzung die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten, Ärztinnen der einzelnen Fachbereiche erfolgen? Was gilt es genau, da zu berücksichtigen? Ja.
Die sollte natürlich relativ früh beginnen. Also wenn die Patientin dann weiß, sie ist schwanger und sie geht zum Gynäkologen, dann sollte sie dem natürlich schon frühzeitig sagen, dass sie die Erkrankung hat und welche Medikamente sie hat. Und wenn dann Unsicherheiten auftreten dazu, dass vielleicht sogar der Gynäkologe unsicher ist, soll der Patient das jetzt weiternehmen oder nicht, was kann ich empfehlen, dann sollte zu dem Zeitpunkt schon Kontakt hergestellt werden zwischen den Disziplinen. Und was wir versuchen bei uns in der Sprechstunde ist, den Patientinnen so einen kleinen also wie so einen kleinen Arztbrief, das muss nicht mal ein Brief sein, sondern das ist eine kleine Zusammenfassung mitzugeben, wo man einmal ganz kurz aufschreibt, welche Erkrankung ist das? Gab es relevante Operationen davor? Was sind die aktuellen Medikamente? Und was ist unsere Empfehlung? Und da noch einen Kontakt mit drauf. Und wenn die das den Gynäkologen mit in die Hand drücken können oder den Hebammen, dann ist das gut. Dann wissen die schon mal von der anderen Seite, wie ist die Lage. Und wenn man da noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse damit drauf hat, wo die Rücksprache halten können, dann ist das sicher ideal.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie auch hier, also auch wenn es hier sehr deutlich nochmal formuliert ist, aber generell auch fachübergreifend, sage ich mal, dann bei so einem Thematiken den Arzt mit abzuholen. Ich meine, mit dem Zahnarzt muss ich bis jetzt noch nicht darüber sprechen, aber solche Themen, denke ich, hat man mit seinen Ärzten dann auch abgesteckt. Aber ja, tolle Sache da hier nochmal dann vielleicht auf den Gastroenterologen zuzugehen und sich so einen kleinen Handzettel mitgeben zu lassen, sobald es
genau. Im Kinderplan kommt. Was in dem Fall auch noch relevant ist, was auch bei uns dann auf der Empfehlung immer draufsteht, dass es eben nach der Entbindung, wenn das Kind auf der Welt ist, eine Impfung gibt, die das Kind im Zweifelsfall nicht kriegen sollte, wenn bestimmte Medikamente in der Schwangerschaft weitergegeben wurden. Also wenn zum Beispiel Infliximab weitergegeben wurde in der Schwangerschaft bis kurz vor dem Entbindungstermin, dann sollte auf Lebendimpfungen in den ersten 6 bis 12 Lebensmonaten des Kindes verzichtet werden. In Deutschland ist das nur die Rotavirus-Schluckimpfung, die als Lebendimpfung im ersten Lebensjahr gegeben wird. Und auf diese Impfung sollte eben verzichtet werden. Und das ist auch wichtig, dass die Frauen da frühzeitig drüber aufgeklärt werden und das im Zweifelsfall auch schriftlich dann dem Kinderarzt, wenn das Kind auf der Welt ist, einmal vorlegen können. Alle anderen Impfungen sollten wie die STIKO, also die Ständige Impfkommission, das empfiehlt, gegeben werden.
Gibt es eine Alternative denn zu dieser Schluckimpfung?
Nee, die gibt es leider nicht. Die kann auch nur so früh gegeben werden. Das heißt, diese Kinder müssen dann quasi auf diese Schluckimpfung verzichten. Das ist aber in den meisten Fällen kein Problem. Dieses Rotavirus ist am Ende so ein Brechdurchfallvirus, wie das Norovirus, was ziemlich viele wahrscheinlich auch kennen. Und das gibt halt immer wieder so Ausbrüche in Kindergärten. Das ist aber nichts, was dauerhafte Schäden machen kann. Das macht halt Brechdurchfall. Das ist nicht schön. Und da muss man vielleicht mal mit Flüssigkeitsausgleich arbeiten, aber das ist eben nichts, wo man sagt, das ist eine Impfung wie die Masernimpfung, auf die man im Leben nicht verzichten sollte.
Okay. Ja, mir kam tatsächlich gerade eben noch ein Gedanke, gibt es irgendwas an, man sagt ja auch Schwangerschaftsvitamine, also viele supplementieren ja in der Zeit auch. Mhm. Gibt es da was bei CE-Dehlerinnen nochmal anders zu berücksichtigen gilt?
Also prinzipiell gilt für alle Frauen mit Kinderwunsch schon bei Kinderwunsch Folsäure einzunehmen. Das betrifft Frauen mit einer CED nochmal ein bisschen stärker, weil die häufiger vielleicht doch noch einen ausgeprägteren Folsäuremangel haben als die Normalbevölkerung. Aber an sich gilt das für alle Frauen mit Kinderwunsch, bei Kinderwunsch Folsäure einnehmen. Was für die CED-Patientinnen vielleicht noch gerade im Verlauf der Schwangerschaft ein bisschen besonderer ist, ist das Eisen. Es gibt ja häufig eine Anämie in der Schwangerschaft, also eine Blutarmut. Und die Gynäkologen sind dann immer ganz schnell dabei, das Eisen als Tablette aufzuschreiben. Und da wissen wir, dass das bei Patienten mit einer CED ja sowieso häufig schwierig in der Verträglichkeit ist und auch über den Darm gar nicht so gut aufgenommen wird, das Eisen, egal ob man jetzt eine CED hat oder nicht. Und deswegen kann es sein, dass es hier sinnvoll ist, das Eisen vielleicht doch auch mal über die Vene zu geben, auch in der Schwangerschaft. Und das ist auch sicher. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Super. Ja, danke nochmal für den Hinweis. Wir kommen jetzt, sage ich mal, so langsam zum Ende. Gibt es einen Fall, den Sie zum Thema Schwangerschaft und CED noch mit unseren Hörerinnen teilen möchten?
Ich glaube, ich möchte gar keinen Fall an sich teilen, weil davon habe ich ganz viele, die aber alle oder die häufig sehr erfreulich sind. Was ich gerne teilen würde, ist eher das Erlebnis, was ich insgesamt häufig habe, dass ich Patientinnen habe, die ich irgendwie im Verlauf ihrer Erkrankung auch aus anderen Häusern übernommen habe oder die umgezogen sind und die dann häufig sich total freuen, wenn man in dem Gespräch ihnen erklärt, dass Kinderkriegen für sie in den meisten Fällen auch definitiv eine Option ist, weil die häufig den Gedanken daran schon längst aufgegeben hatten. Gerade wenn die lange Verläufe haben, schwerere Verläufe haben, dass sie das einfach für sich komplett ad acta gelegt haben. Und ich ganz häufig in meiner Sprechstunde schon das Erlebnis hatte, dass die Patientinnen sagen, naja, sie sind die Erste, die mir sagen, dass das trotzdem geht. Und ich habe auch schon erlebt, dass es dann so ist, dass man Patientinnen hat, wo man dann vielleicht am Ende sogar einen radikalen Schritt genommen hat und gesagt hat, jetzt nimmt man doch den Dickdarm komplett raus und versorgt die Patienten am Ende dauerhaft mit einem Stoma. Und die schaffen es dann im Verlauf, was sie nie gerechnet hatten, weil die Erkrankung dann endlich zur Ruhe gekommen ist, schwanger zu werden. Und das ist total schön. Und ich glaube, das ist das, was ich gerne mitgeben würde, dass es sich lohnt, darüber frühzeitig zu sprechen und diese Hoffnung auch in den meisten Fällen nicht aufzugeben.
Also erstmal danke. Es war schon beinahe so passend auch für die letzte Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Und zwar einfach auch, vielleicht auch losgelöst von dem Thema Schwangerschaft oder wie Sie möchten. Also da gibt es jetzt keinen Rahmen. Gibt es etwas, das Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen mit einer CED einfach noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, also neben dem eben Gesagten, die Hoffnung nicht aufzugeben, das ist das eine, ganz klar. Und das andere ist, bei Unsicherheiten zu diesen Fragen sich zu informieren. Zum einen, das hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht erwähnt, Embryotox, quasi als Institut der Charité auch, aber für alle zugänglich und nicht nur der Charité zugehörend, eine Internetseite, wo sich sowohl Ärzte als auch Patienten informieren können über Medikamente und auch darüber, ob die sicher sind, die in der Schwangerschaft zu nehmen oder nicht. Also sich vorher zu informieren und dann sich im Zweifelsfall auch nochmal eine Zweitmeinung einzuholen und auch gerne in Zentren wie bei uns, wo wir uns viel mit Schwangerschaft und CED beschäftigen, nochmal einen Termin zu machen, nur um dieses Thema nochmal besprochen zu haben. Weil ich glaube, je informierter man selber ist, desto besser kann man dann auch in diese Situation reingehen.
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, Frau Dr. Sonnenberg. Wir werden natürlich sowohl das Projekt CED als auch das Embryotox, also quasi alles in den Shownotes noch mit reinpacken, dass da die Zuhörer und Zuhörerinnen im Nachgang nochmal in Ruhe nachlesen können. Und ja, dann würde ich sagen, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Es war wirklich für mich wahnsinnig mutmachend, auch wahnsinnig informativ und deswegen möchte ich mich da einfach nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Sonnenberg, dass Sie uns heute hier ausführlich so die Zeit gegeben haben und darüber gesprochen haben.
Ja, ich danke auch und freue mich nämlich immer, wenn ich über dieses Thema sprechen darf.
Sehr gut. Ja, es ist auch so wichtig, das Thema, glaube ich, auch zu enttabuisieren und einfach die Angst zu nehmen. Es ist so psychologische Sicherheit. Das war vorhin noch so ein Stichwort, was mir kam. Und natürlich möchte ich mich natürlich aber auch da draußen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal ganz herzlich bedanken, auch im Namen des Teams des Landesverbands Berlin-Brandenburg, der DCCV. Wir hoffen, euch hat diese Folge mal wieder informiert und auch ein bisschen unterhalten. Solltet ihr Interesse an weiteren Informationen haben oder euch sogar selbst engagieren wollen, verweise ich immer gern direkt auf die Homepage der DCCV unter dccv.de. Und wie eben schon angedeutet, werden alle relevanten Links in den Shownotes noch mit vermerkt sein, sodass ihr euch dann im Nachgang gerne nochmal informieren könnt. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert gerne den DCCV-Podcast, sodass ihr einfach nichts verpasst. Und ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Mal und wünsche bis dahin alles Gute, bleibt gesund.